Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer.
Stellen Sie sich vor, ein Roboter übernimmt die Logistik in einem Lager. Oder ein selbstlernendes Programm erkennt Engpässe in einer Produktion, und zwar bevor sie entstehen. Und Prozesse, die früher Tage gedauert haben, sind in Minuten erledigt, vollautomatisch, fehlerfrei und intelligent. Das ist in vielen Unternehmen Realität. Denn künstliche Intelligenz verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten. Und so steht man in produzierenden Unternehmen vor der Mutter aller Fragen, die da lautet: Wie nutzen wir diese Technologien, um besser, schneller und effizienter zu werden? Unser heutiger Gast, Professor Peter Fettke, hat darauf die richtigen Antworten. Er lehrt an der Universität des Saarlandes und am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Und er erforscht, wie künstliche Intelligenz und Prozessmanagement zusammenwachsen. In seinem Forschungslabor arbeitet er mit Robotern, die autonom Aufgaben lösen, mit Softwareagenten, die aus Erfahrungen lernen und mit Technologien, die ganze Produktionsabläufe revolutionieren können. Vor allem aber arbeitet er auch mit den Simulationsmodellen von Fischertechnik. Und wie er diese Modelle nutzt, das will ich heute von ihm wissen. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen bei Fischer Highlights. Herr Professor Fettke, wie wird man eigentlich Forscher für künstliche Intelligenz und Prozessmanagement? Und was hat Sie an diesem Thema so besonders interessiert?
Fasziniert hat mich das Thema schon seit vielen Jahren. Vor rund 40 Jahren, ich war damals so 12, 13 Jahre alt, habe ich einen Heimcomputer bekommen, damals ein Commodore C64. Und die Funktionsweise von Computern fand ich äußerst spannend. Und was mich damals auch schon sehr interessiert hat, war, wie man mit Roboter umgehen konnte. Und da fand ich sehr interessant, dass es von Fischertechnik Computing damals schon einen Roboterbausatz gab, den ich in meiner Jugend sehr, sehr leidenschaftlich aufgebaut habe. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, dass es damals einen Roboter gab, der den Turm von Hanoi eigenständig gelöst hat. Danach habe ich dann irgendwann mal Informatik studiert, insbesondere auch Wirtschaftsinformatik, weil mich die Anwendungen immer sehr interessiert haben. Und heutzutage ist es nicht nur interessant, einzelne Computer sich anzuschauen, sondern eigentlich Computernetzwerke, wie sie in Organisationen funktionieren. Und das ist sicherlich ein sehr, sehr spannendes Thema, mit dem ich mich mittlerweile jetzt auch schon seit mehr als 20 Jahren am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, dem DFKI, beschäftige.
Also das ist ja unglaublich, dass Sie eine so lange Historie mit Fischertechnik haben.
Ja, das kann man so sagen. Das hätte ich damals sicherlich als 12-, 13-Jähriger nicht geglaubt, dass ich 40 Jahre später mal einen solchen Podcast machen kann mit Fischertechnik.
Ja, und da ist natürlich auch viel hängen geblieben. Sie sagten es gerade, denn in Ihrem Labor simulieren Sie heute mit Fischertechnikmodellen echte Produktionsumgebungen, also mit Robotern, Transportfahrzeugen und Kameras. Warum reicht es denn nicht, solche Systeme nur digital zu testen? Und was lernen Sie aus der Umsetzung mit Fischertechnik?
Der entscheidende Punkt ist, dass jedes Simulationsmodell sich an der Realität messen lassen muss. Und die schönste Theorie, die taugt nichts, wenn sie nicht zur Praxis passt. Und um das überprüfen zu können, haben wir eine Laborumgebung, in der wir Laborforschung betreiben, und eine Feldumgebung, in der wir Feldforschung betreiben, um unterschiedliche Realitätsgrade austesten zu können. Und was heute, glaube ich, besonders spannend ist, dass die Realität und das Labor zusammenwächst. Man spricht dann auch gerne vom digitalen Zwilling. Der digitale Zwilling repräsentiert die reale Welt, und gleichzeitig kann man dann auch den digitalen Zwilling manipulieren, um so Manipulationen an der Realität vornehmen zu können. Und insofern ist Ihre Frage, warum es nicht mehr ausreicht, digitale Simulationen vorzunehmen, eine sehr, sehr wichtige Sache, um auch tatsächlich nicht nur in dem Modell sprechen zu können, sondern tatsächlich auch mit der Realität kommunizieren zu können.
Mhm. Können Sie uns die Fischertechnik-Lernfabrik noch einmal ein bisschen näher beschreiben und auch, welche Vorteile sich durch die Lernfabrik für Sie ergeben?
Sehr, sehr gerne. Wir haben natürlich am DFKI eine ganze Reihe von Reallaboren mit echten Robotern und echten Produktionsmaschinen an der Stelle. Sie können sich vorstellen, das Einrichten von solchen Laboren ist mit sehr hohem Aufwand verbunden. Dagegen ist es so, dass bei der Fischertechnik Lernfabrik quasi alles out of the box kommt. Man kann die Anlage sofort betreiben. Man hat ein autonomes Fahrzeug. Man hat eine Produktionsstation. Man hat Kameras, die die Qualitätssicherung übernehmen. Ein Lagerhaltungssystem. Das sind alles fertige Module, die man sofort benutzen kann. Und was aus meiner Sicht auch besonders spannend ist, dass dieses Modell auf der einen Seite letztendlich aus der Spielzeugwelt kommt, aber gleichzeitig auch unheimlich genau der Realität entspricht. Ich habe das autonome Fahrzeug schon erwähnt. Das wird gesteuert auf Basis eines Industriestandards. Die Maschinensteuerung von Aktoren und Sensoren genießt den aktuellen Standards, wie man sie von maschinenspeicherbaren Steuerungen her kennt. Und was ich auch beim Betrieb der Anlage schon sehr, sehr schnell gemerkt habe, dass es durchaus Probleme gibt, die wir aus echten Robotern kennen, aus echten Robotersystemen kennen, dass diese Probleme auch in der Fabrik von Fischertechnik auftauchen. Beispielsweise die Synchronität von Uhren in der Anlage sind mehr als 9 Uhren verbaut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Diese Uhren zu synchronisieren, die Abläufe an diesen Uhren tatsächlich zu steuern, sind alles Probleme, die wir aus realen Laboren auch kennen. Und das macht die Sache natürlich unheimlich spannend, in so einer geschützten Umgebung zu arbeiten. Und was man, glaube ich, nicht vergessen darf, die Motivation, die ich damals mit dem Umgang mit Fischertechnikmodellen als Jugendlicher hatte, die verspüre ich natürlich auch heute bei jungen Mitarbeitern und Studierenden, die einfach den Zugriff auf solche Modelle interessant und spannend finden.
Ich wollte Sie gerade fragen, wie viel bleibt eigentlich so eine gewisse Spiellust dabei auch immer noch übrig? Also ist das alles ernsthaft, was Sie betreiben, oder ist auch Spiel und Spaß sogar noch dabei?
Also es ist sicherlich Spiel und Spaß dabei an der Stelle. Allerdings natürlich mittlerweile in meiner Position habe ich, wenn ich mit meiner Tochter am Wohnzimmertisch sitze, die Möglichkeit, ein bisschen mit Robotern zu spielen. Aber in dem realen Labor weiß ich, dass die Studenten sicherlich mal auch ein bisschen Spaß dabei haben. Aber die Fragestellungen, die wir haben, sind analoge Fragestellungen, wie wir sie auch in echten Laboren bearbeiten können.
Das heißt, Sie sind tatsächlich auch an den Ergebnissen ja ernsthaft interessiert. Das ist ja völlig klar, ne?
Sie sagen es.
Ja, genau. Nun automatisieren Unternehmen ja schon lange ihre Prozesse. Was ist denn eigentlich der grundlegende Unterschied zwischen klassischer Automatisierung und dem, was Sie als intelligentes Prozessmanagement bezeichnen?
Also Computer automatisieren sicherlich schon sehr, sehr lange unterschiedliche Aufgaben. Und in der Vergangenheit war es typischerweise so, dass immer einzelne Aufgaben automatisiert worden sind. Also beispielsweise eine Rechnung erstellen oder eine Kundendatei sortieren. Und was man heute erlebt, ist, dass die Computersysteme hochintegrierte Anwendungen sind. Und um solche Anwendungen überhaupt verstehen zu können, braucht es letztendlich drei Aspekte. Der erste Aspekt ist, man muss die Begrifflichkeit der Anwendungen verstehen. Also was ist ein Produkt? Was ist ein Kundenauftrag? Was ist Material? Was ist eine Maschine? Was ist ein Transportauftrag? Also die Begrifflichkeit im wahrsten Sinne, das Begreifen mit den richtigen Wörtern ist eine wichtige Sache. Das zweite ist, man muss die Abläufe in den Systemen sicherlich verstehen. Also wie erstellt man einen Kundenauftrag? Wie wird die Produktion durchgeführt? Wie wird beispielsweise eine Rechnung erstellt? Und diese Abläufe müssen verstanden werden, um überhaupt das System als Ganzes gut zu verstehen. Und ein dritter Aspekt ist, dass heutzutage die Systeme nicht mehr aus einzelnen Rechnern bestehen, nicht aus einzelnen Modulen, sondern die Komplexität durch eine Vielzahl von Teilmodulen besteht, die komponiert werden müssen, die Schnittstellen haben, die man unterschiedlich zusammensetzen kann und Ähnliches. Nur wenn diese drei Punkte zusammenkommen, also die Begriffe, die Abläufe und die Systeme, dann hat man wirklich ein Verständnis von dem realen System. Und in dem Moment spreche ich von einem intelligenten Prozessmanagement.
Das hört sich zum einen spannend an, zum anderen aber auch ein wenig kompliziert. Ist es für Sie auch in Teilen manchmal kompliziert oder finden Sie immer die Lösung?
Also Forschung wäre ja langweilig, wenn man immer die Lösung sofort wissen würde an der Stelle, sondern der Reiz an der Sache ist ja, dass man Probleme versucht zu verstehen, die Herausforderungen an diesen Problemen zu verstehen und sie dann irgendwann mal einer Lösung zuzuführen. Wenn das Problem sofort gelöst wäre, dann hätten wir als Forscher nicht wirklich Spaß an den Problemen.
Das bringt mich zu einem anderen Punkt, denn viele Unternehmen wissen ja gar nicht genau, wie ihre Prozesse wirklich ablaufen, also besonders auch, wenn Menschen beteiligt sind. Und Sie, Herr Professor Fettke, arbeiten ja genau an automatischer Prozesserkennung. Erklären Sie uns doch mal, wie man einem Computer beibringt, aus Beobachtungen zu verstehen, was da eigentlich passiert.
Man kann an der Stelle sicherlich zwei große Verfahrensklassen unterscheiden. Das eine sind sogenannte regelbasierte Verfahren, wo man beispielsweise einen Wert von einem Sensor abgreift und dann feststellt, dass ein gewisser Schwellenwert überschritten ist. Und wenn dieser Schwellenwert überschritten wird, dann muss eine bestimmte Aktion ausgeführt werden. Die zweite große Verfahrensklasse sind Verfahren, die auf maschinellem Lernen beruhen. Die Verfahren zum maschinellen Lernen basieren in der Regel auf großen Datenmengen. Und dann ist es natürlich interessant, immer zu schauen, welche Daten stehen einem tatsächlich zur Verfügung. Hat man alle Sensordaten, die im System verbaut sind? Liefern die Aktoren vielleicht auch Daten aus dem Betrieb? Werden die Daten angemessen protokolliert? Gibt es Bild- und Videodaten an den Stellen? Und je nachdem, welche Daten zur Verfügung stehen, ist dann die Möglichkeit der Prozesserkennung völlig anders. Heutzutage richtig spannend ist es sicherlich dann, wenn die unterschiedlichen Verfahren kombiniert werden. Wir sprechen dann in der Forschung von sogenannten multimodalen Datenanalysen oder auch von hybriden Lernansätzen.
Sie setzen ja auch KI ein, um Prozesse zu überwachen und vor allem auch zu steuern. Wann sollte denn eigentlich eine KI selbstständig Entscheidungen treffen dürfen? Und wo braucht es zwingend noch uns, also die Menschen?
Ja, Ihre Frage hat, glaube ich, sehr viele Facetten. Zunächst ist da, glaube ich, die technische Facette, wo man fragen muss, ist das überhaupt technisch machbar, wenn man diese Entscheidung automatisieren möchte. Dann gibt es die wirtschaftliche Facette, lohnt sich das? Es gibt die juristische Facette, darf man das überhaupt? Stichwort der EU AI Act, hat sicherlich der eine oder andere auch schon mal gehört. Und letztendlich auch ethische Fragen, soll man es überhaupt machen, gewisse Aufgaben zu automatisieren? Also Sie merken, glaube ich, schon, so richtig pauschal kann man diese Frage nicht beantworten. Und ich plädiere immer dafür, dass in konkreten Entscheidungssituationen man tatsächlich versucht, die Entscheidung transparent zu gestalten. Also was sind die wichtigsten Entscheidungsparameter? Welche Konsequenzen sind mit den Entscheidungen verbunden? Und was passiert letztendlich bei Fehlentscheidungen? Vielleicht auch an der Stelle ein Beispiel. Nehmen wir eine E-Mail, die von einem automatischen System als Spam deklariert werden soll oder automatisch vom System zurückgehalten werden soll. Diese Entscheidung hat sicherlich unterschiedliche Konsequenzen und Kosten. Und die Situation ist völlig anders als beispielsweise die Frage, ob einem Kunden in einer Bank ein Kredit gegeben werden soll. Beide Entscheidungssituationen sind sicherlich im Hinblick auf unterschiedliche Kosten vergleichbar, aber man muss genau analysieren, weil der Fehler bei einer nicht zurückgehaltenen Spam-E-Mail im Zweifelfall ganz anders aussieht als ein Kredit, der hätte eigentlich nicht übergeben werden müssen. Und diese Dinge muss man tatsächlich durch tiefe Analysen im Detail verstehen und nicht einfach der Maschine übertragen.
Sie experimentieren ja auch mit Sprachmodellen wie ChatGPT als Prozessagenten. Das klingt jetzt erstmal für mich ungewöhnlich, weil viele dieser Systeme werden ja vorrangig für Texte und Texterstellung eingesetzt. Wie wird denn aus einem Sprachmodell wie zum Beispiel ChatGPT ein Akteur, der in reale Prozesse eingreifen kann?
Ja, Ihre Einschätzung ist sicherlich völlig richtig. Das Thema der Nutzung von großen Sprachmodellen für die Automatisierung ist aktuell ein großer Hype und gleichzeitig sind damit auch eine ganze Reihe von interessanten Potenzialen verbunden. Ich glaube, um das besser zu verstehen, muss man wirklich wissen, wie die großen Sprachmodelle typischerweise funktionieren. Und das ist in der Vergangenheit ja so gewesen, dass die Sprachmodelle große Texte in einzelne Buchstaben oder in einzelne Wortfolgen zerkleinern und nutzen. Technisch spricht man dann immer von sogenannten Tokens. Was man jetzt in letzter Zeit schon gemacht hat, dass diese Tokens nicht nur einzelne Wortfolgen oder Buchstabenfolgen repräsentieren, sondern beispielsweise Aminosäuren repräsentieren. Der ein oder andere hat vielleicht gehört, dass vor 2 Jahren der Nobelpreis für Chemie gerade in die Vorhersage von Aminosäuren gegangen ist. Und das ist technisch genau die gleiche Basis, wie auch große Sprachmodelle funktionieren. Mit dem Unterschied, dass die Tokens keine Wörter oder Wortfolgen repräsentieren, sondern Aminosäuren und Aminosäurenbestandteile repräsentieren. Und diese Idee, die nutzt man jetzt auch, dass solche Tokens genutzt werden, um Aktionen oder Aktionsfolgen zu repräsentieren, um dann die gleichen Techniken zu verwenden, um in entsprechenden Aktionen Vorhersagen zu machen, Steuerungen vorzunehmen. Und was sehr interessant ist, dass diese Techniken konkreten abgeschlossenen Systemen schon erstaunliche Ergebnisse liefern. Wie sich das allerdings in den nächsten Jahren zeigen wird, sicherlich eine sehr, sehr spannende, weitgehend offene Forschungsfrage.
Moderne KI-Systeme sind ja oft auch so Blackboxes, zumindest verstehe ich die so. Sie liefern also Ergebnisse, aber man versteht irgendwie gar nicht genau, wie sie zu ihren Entscheidungen kommen. Gleichzeitig wollen sie Methoden nutzen, die dann mathematisch nachvollziehbar sind. Ich würde gern von Ihnen einmal wissen, wie bringen Sie diese beiden Ansätze zusammen?
Zunächst einmal, ich glaube, KI-Systeme sind ja nicht die einzelnen Blackboxes, die wir haben, sondern es ist sehr, sehr typisch auch für andere technische Geräte. Denken Sie beispielsweise an Ihre Waschmaschine oder denken Sie an Ihr Auto. Diese Geräte haben in der Regel eine schöne Oberfläche, aber wie sie im Inneren funktionieren, können Sie als Laie kaum beurteilen.
Ja, schon gar nicht, richtig.
Schon gar nicht im Fehlerfall. Und auch die Erklärung, wann tatsächlich eine Erklärung eine gute ist oder eine weniger gute Erklärung, es ist sicherlich sehr, sehr unterschiedlich. Was ich dann besonders interessant finde, wie eine Maschine man tatsächlich dazu bringen kann, auch die Ergebnisse, die sie liefert, auch im Hinblick auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Denken Sie beispielsweise an eine Situation, dass eine Kundendatei sortiert werden muss, dann können Sie, wenn die Maschine das Ergebnis dieser Sortierung ausgibt, leicht überprüfen, ob diese Datei sortiert ist oder nicht sortiert ist. Und Sie sehen einfach, dass vielleicht 2 Kundendatensätze nicht in der alphabetischen Reihenfolge stehen. Solche Überprüfungen, solche Zeugen bei Prozessen und bei anderen Themen, wo große Sprachmodelle oder andere KI-Systeme eingesetzt werden, werden momentan erforscht. Allerdings sind auch hier die Ergebnisse momentan immer nur für einzelne Teilbereiche sehr, sehr spannend und interessant.
Jetzt haben wir ganz viel über Prozesse gesprochen. Die gute Nachricht daran ist, dass Prozesse letztlich immer von Menschen gemacht werden und auch genutzt werden. Aber wie verändert sich die Rolle der Mitarbeitenden zum Beispiel in Unternehmen, wenn intelligente Systeme zunehmend mitdenken? Also was müssen Menschen können, was Maschinen nicht können?
Diese intelligenten Systeme entlasten von Routinetätigkeiten, sodass der Benutzer eines intelligenten Systems sich auf die tatsächlich komplexen Dinge konzentrieren kann. Gleichzeitig glaube ich, darin besteht auch eine große Gefahr von solchen technischen Systemen. Stellen Sie sich vor, wenn man seine Muskelkraft nicht mehr trainiert, dann verkümmern die Muskeln. Man wird kraftlos, die körperlichen Anstrengungen sind schon bei kleinsten Überanstrengungen, wie beim Treppensteigen, führen dazu, dass man an seine Leistungsgrenzen stößt. Und das ist natürlich dann die große Gefahr, auch bei dem Einsatz der geistigen Aufgaben. Wenn man nicht mehr seine eigenen geistigen Fähigkeiten regelmäßig trainiert, dann wird das menschliche Denken in seiner Tiefe verkümmern und Menschen fangen plötzlich an, nur noch wie Maschinen zu denken. Und diesen Zustand, den müssen wir sicherlich überwinden, beziehungsweise wir dürfen diesen Zustand erst gar nicht hineinkommen an dieser Stelle. Und das ist sicherlich eine der großen zentralen Aufgaben, dass wir regelmäßig versuchen müssen, das technische System auch tatsächlich in ihrer Tiefe zu verstehen.
Das ist auf jeden Fall wünschenswert und ist auch sicherlich eines der Ziele im guten Zusammenspiel mit künstlicher Intelligenz, wo auch immer sie eingesetzt wird. Jetzt habe ich zum Abschluss nochmal eine ganz persönliche Frage. Sie beschäftigen sich ja unter beruflichen Gesichtspunkten ständig mit Optimierung und Effizienz von Prozessen und Abläufen. Wie sieht das eigentlich bei Ihnen im Privatleben aus? Sind Sie da auch ständig auf Effizienz getrimmt oder sagen Sie auch manchmal, jetzt ist auch einfach gut, ich will jetzt auch einfach mal ineffizient vorgehen und lass mal 5 gerade sein?
Bevor ich Ihre Frage beantworte, möchte ich noch auf eine vermeintliche Spitzfindigkeit hinweisen, die mir aber wirklich wichtig ist. Und Optimierung ist ein präziser mathematischer Begriff, der eine mathematische Optimierungsfunktion voraussetzt. Und wenn man das Optimum gefunden hat in diesem mathematischen Sinne, dann ist man in gewissem Maß besonders sparsam. Das Problem ist nun, dass es in der Regel für viele Probleme gar keine Optimierungsfunktion gibt oder die Optimierungsfunktion bildet die Realität gar nicht exakt ab. Das heißt, man sollte eigentlich in diesen Situationen gar nicht vom Optimieren sprechen, sondern eigentlich vom Verbessern dieser Systeme. Und dann ist es in der Regel auch immer wünschenswert, dass man genau beschreibt, was ist denn jetzt tatsächlich der Aspekt, den man in einem System verbessern möchte. Aber zurück zu Ihrer Frage. Ich rudere sehr gerne mit einem Ruderboot auf der Saar, ganz besonders gerne in einem Achter, also einem Mannschaftsboot. Und wenn so ein Achter gut läuft, wie man sagt, dann kann man die Themen, über die wir gesprochen haben, sicherlich sehr, sehr schnell und sehr, sehr leicht vergessen. Und in dem Moment wünsche ich mir, dass denn das Boot ewig über das Wasser gleitet.
Das hört sich gut an. Dann wünschen wir Ihnen in vielerlei Hinsicht alles Gute beim Rudern, aber auch bei Ihren Prozessoptimierungen und vor allem auch beim Einsatz unserer Fischertechnik. Da haben Sie uns sehr, sehr interessant dargestellt, wie Sie die und wo Sie die überall einsetzen. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr über die Forschung von Professor Fettke erfahren möchten, dann schauen Sie gerne auf den Seiten der Universität des Saarlandes oder des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz einmal nach. Die Links dazu finden Sie in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen, Herr Professor Fettke, vielen Dank für Ihren Besuch bei Fischer Highlights.
Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte.